Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode in unserem Podcast Pflegefamilien Deutschland. Heute spreche ich mit unseren beiden Vorständen, und zwar Matthias Bohn. Herzlich willkommen, Matthias.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, und mit Ulrich Klingböhm, oder Uli sagen wir, Ulrich Klingböhm. Herzlich willkommen, Uli.
Ja, schön, dass ich da sein darf, Bertram.
Ja, ich freue mich auch. Wir wollen heute gemeinsam Pflegefamilien aufklären, was denn so die Aufgaben von einem Vorstand ist. Und dazu will ich ein paar einleitende Worte sagen. Wie die Pflegefamilien ja in der Regel wissen, gibt es mehrere Sorten von Pflegefamilien, nämlich einmal Pflegefamilien, die bei öffentlichen Trägern sind, und Pflegefamilien, die sogenannten Sonderpflegestellen, die bei freien Trägern sind. Und diese freien Träger sind in der Regel bei großen Wohlfahrtsverbänden wie die Diakonie und die Caritas angeschlossen. Und diese Träger haben mit dem zuständigen Jugendamt eine Leistungsvereinbarung, die genau beschreibt, wie die Beratung und die Begleitung der Pflegefamilien auszusehen hat. So berät und begleitet der St. Elisabeth-Verein in Marburg schon seit über 30 Jahren inzwischen 150 Pflegefamilien, in denen über 200 Kinder leben. Und Vereine dieser Größenordnung und so auch der St. Elisabeth-Verein hat oft einen hauptamtlichen Vorstand. Genau, und damit die Arbeit ein bisschen transparenter wird für die Pflegefamilien generell, wollen wir heute über die Aufgaben von einem hauptamtlichen Vorstand sprechen, was besonders Freude bereitet, welche Herausforderungen zu meistern sind und wie der Bezug zu Pflegefamilien ist. Matthias, wir duzen uns Uli und ich duzen uns auch, das vielleicht so zur Vorrede. Matthias, du bist Volkswirt von deiner Grundausbildung und Uli, du bist Pfarrer. Genau, und sagt noch mal ein bisschen mehr zu euch. Ich weiß viel, aber ich glaube, ich überlasse es euch mal. Und vielleicht gerade so vor dem Hintergrund des Themas, was wir heute haben, nämlich Vorstand.
Da weiß man erstmal gar nicht, wie man anfangen soll, ne? Das ist schon sehr umfassend, wenn du sagst Volkswirt. Das ist nur ein Teil meines Studiums. Ich habe ein Doppelstudium, hauptsächlich Betriebswirtschaft, und darum geht es jetzt hier. Es geht nicht um volkswirtschaftliche Zusammenhänge in einem Verein, sondern es geht um betriebswirtschaftliche Tatbestände. Und ganz wichtig ist natürlich bei dieser Größenordnung, in der wir uns bewegen, letztendlich in einem diakonischen Komplexträger mit 1917 Arbeitsstellen, da sind die Pflegefamilien nur ein Teil davon. Und ein Schwergewicht eines Betriebswirtes ist es, das Controlling des gesamten Vereins im Griff zu haben. Ob das Liquiditätssteuerung ist, Kreditverhandlung mit Banken, und das Feld ist immens groß.
Okay.
Als Pfarrer wird einem nicht in die Studienwiege gelegt, dass man Vorstand bei einem relativ großen Träger in der Sozialwirtschaft wird. Was mich von Anfang an interessiert hat, war, wie man christlichen Glauben auch in die Praxis umsetzen kann und eben nicht nur in den klassischen kirchlichen Formen wie Gottesdienst oder Jugendarbeit, sondern von Anfang an war mir wichtig, in die Gesellschaft hineinzuwirken und gesellschaftliche Strömungen wahrzunehmen. Ich habe in Hanau mein Vikariat gemacht, in der Hanauer Innenstadt, mit ganz vielen gesellschaftlichen Themen, die da waren. Da war Jugendarbeitslosigkeit ein wichtiges Thema, da war Obdachlosigkeit unter Jugendlichen ein Thema, da war Drogenkonsum ein Thema, Drogenhandel ein Thema. Dann war ich lange im Fuldaer Land, habe da viel in Schulen gearbeitet, war am Richtsberg in Marburg in einem Stadtviertel mit besonderem Entwicklungsbedarf, Menschen aus 96 Nationen, auch sehr viel mit Familien in den unterschiedlichsten Konstellationen gearbeitet und bin dann zur Diakonie gekommen, um eben auch so die gesellschaftliche Dimension, die gesellschaftspolitische Dimension kirchlicher Arbeit nochmal aktiver gestalten zu können, weil mir das wichtig ist, dass Kirche und christliche Botschaft eben auch wirklich diese gesellschaftspolitische Dimension hat und eben auch die Hinwendung eben zu Kindern, Jugendlichen, Familien mit besonderen Bedarfen auch notwendig macht.
Genau, das hat, glaube ich, viele Mitarbeiterinnen gefreut, dass wir wieder einen Pfarrer haben als Vorstand. Also würde ich zumindest sagen, aus meiner Beobachtung, und ich arbeite jetzt hier im 36. Jahr bei dem St. Elisabeth-Verein, und ich finde auch viel wieder von dem, was du gerade beschrieben hast. Also von daher kann ich da total gut andocken. Wie kam es denn dazu, dass ihr Lust bekommen habt, bei einem diakonischen Träger Vorstand zu werden? Weil ich weiß, du hattest vorher eine tolle Aufgabe, und also Matthias, und gucke ich jetzt gerade an, und Uli hatte auch eine spannende Aufgabe vorher. Wie kam es dazu?
Also der Weg ist ja wie so ein Lebenslauf, den der Uli jetzt für sich kurz beschrieben hat. Wenn ich da so zurückblicke, was so mein Lebensweg war, natürlich war ich bei mehreren Firmen beschäftigt, in verantwortlicher Position, meistens als kaufmännischer Leiter, aber auch schon als Verwaltungsleiter in unterschiedlichsten Kategorien. Da war immer eins erkennbar, nämlich es ging um Gewinne. Mhm. Hauptsächlich Gewinne, es ging darum, wie kommt man im Wachstum nach vorne, und es war das Geld, was hauptsächlich zählte. Das ist wichtig, keine Frage, aber nur des Geldes wegen Gewinnmaximierung zu arbeiten, war eigentlich nie mein Ziel, schon lange nicht. Und da war so ein Punkt gekommen bei meinem vorigen Arbeitgeber, das war mir zu viel geworden, mhm, und zu gewinnorientiert. Und dann machte ich mich auf die Reise nach einer anderen Aufgabe, und die war schwer zu finden, weil ich wusste selbst ja gar nicht, mhm, was gibt es so auf dem Markt, und bin über Umwege in die gemeinnützigen Organisationen gestoßen. Die hatte ich eigentlich als Vereine im Kopf, wie man so über Fußballvereine denkt, ne? Mhm. Oder gemeinnützig arbeiten heißt ehrenamtlich. Mhm. Aber dass es hauptamtliche Tätigkeiten gibt, war mir nicht so bewusst.
Ja.
Mit diesem Blick gerichtet auf Zeitung geforscht, stieß ich auf eine Einrichtung, den St. Elisabeth, weil ich in Marburg gewohnt habe, und der kam aus Marburg, und da dachte ich mir, das wäre doch mal was, was machen die überhaupt? Ich wusste es gar nicht und war ganz erstaunt darüber, sozialdiakonischer Träger, was ist das, was für Aufgaben macht das? Und über viele Nachfragen und Forschung fand ich das hochinteressant. Mhm. Hab dann direkt den Kontakt zum damaligen Vorstand Rüdiger Ruhe gesucht. Es war ja ausgeschriebene Stelle. Und der hat mich zu einem Gespräch eingeladen, nachdem ich gesagt habe, ich komme doch aus Marburg, kann doch vorbeikommen. Er hat mich eingeladen, hätte aber nur eine Viertelstunde Zeit. Und daraus sind anderthalb Stunden geworden. Mhm. Und das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, mein Gott, also was die alles machen, das ist ja ganz fantastisch. Ich wurde immer neugieriger. Und es war immer spannender, bis dahin, dass dann Rüdiger Ruhe damals mit einem Team gesagt hat, Herr Bohn, wir haben uns für Sie entschieden. Ich mit sehr viel Freude, mhm, hier meinen ersten Tag verbrachte. Mhm. Und spannend aufgenommen, ich weiß das noch, einer Klausurtagung war das, wo alle Geschäftsbereichsleiter und Geschäftsführer da waren und alle mit erwartungsvollen Augen mich anguckten und ich genauso erwartungsvoll war. Und Bertram, da haben wir uns ja auch gesehen. Mhm. Es war sehr spannend bis zum heutigen Tag. Mhm. Also ich kann nur sagen, super Entscheidung, bereue es auch nicht. Und die Entwicklung, die der Verein von da an genommen hat, nicht nur durch mich, durch alle anderen natürlich auch, war einfach rückblickend gesehen eine sehr gute Entscheidung. Mhm,
stimmt, ja, genau. Ich kann mich noch gut an diesen ersten Tag erinnern, wenn ich das sagen darf. Und da haben wir, glaube ich, alle, die wir da saßen, das waren so 15 Personen, quasi die Leitungsrunde vom St. Elisabeth-Verein, da haben wir das gespürt, dass du das ernst meinst, dass das Geld nicht im Vordergrund steht, dass es wichtig ist als Gestaltungsmittel, aber dass es eben wirklich dir um das Sozialdiakonische geht. Das war auch da schon spürbar. Und das hat, glaube ich, auch viel Ängste genommen, weil wir das erste Mal so ein, ja, Betriebswirt. So ein Betriebswirt hatten als Vorstand sozusagen. Und ich glaube, das war ziemlich klug. Ja, genau. Ja, Uli, dein Weg ist ja auch nicht so, also Pfarrer stellt man sich ja vor, das ist Pfarrer von der Kirchengemeinde, und du hast es gerade schon in der Vorstellung angedeutet. Sag mal, wie bist du dazu gekommen, und genau, was hat dich zu diesem inneren Ja, was man ja auch spürt, bei dir geführt?
Ja, der Weg war ganz anders als bei meinem Kollegen. Ich bin gefragt worden, ich bin direkt gefragt worden, als mein Vorgänger sich überlegt hatte, dass er dann in den Ruhestand gehen wollte, haben mich verschiedene Menschen, die mich kannten, ich war vorher schon im Verein engagiert, angesprochen und gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, für die Künkel dann nachzufolgen. Ich habe mehrmals Nein gesagt, aus unterschiedlichen Gründen. Die Aufgabe erschien mir sehr groß, und ich habe auch, Bertram hat es ja eben gesagt, viele haben das mit Freude gesehen. Nein, es haben nicht alle mit Freude gesehen. Ich habe auch tatsächlich einiges an Skepsis, bisschen zu Ablehnung gespürt. Müssen wir jetzt fromm werden? Müssen wir jetzt alle beten? Müssen wir jetzt einmal in der Woche in die Kirche gehen oder so, wenn ein Pfarrer kommt? Das habe ich durchaus auch gespürt. Und die Arbeit hat mich aber überzeugt. Mhm. Die Arbeit hat mich tatsächlich überzeugt. Mir sind vorher schon zweimal Stellen angeboten worden bei einem reinen Altenhilfeträger, mhm. ob ich nicht mich da engagieren möchte. Die Vielfalt, die der St. Elisabeth-Verein bietet, das ist das, was mich überzeugt hat. Die Zusammenarbeit, muss ich an dieser Stelle sagen, mit meinem Kollegen, den ich ja vorher schon kennenlernen durfte, auf die ich mich gefreut habe, und nicht mehr allein irgendwo zu stehen, wie man als Pfarrer in der Kirchengemeinde ja oft steht, oder später dann, als ich auch Verantwortung für diakonische Beratungsstellen hatte, da wirklich allein tätig zu sein, das hat mich überzeugt. Und vor allem die Vielfalt, da muss ich sagen, mein Herz schlägt natürlich auch für Eingliederungshilfe und mhm. Altenhilfe, aber tatsächlich zu dem etwas größeren Teil vielleicht für die Kinder-, Jugend- mhm. und Familienstärkung. Da die Vielfalt der Angebote, das hat mich so neugierig gemacht, dass ich dann Interesse bekundet habe und mich dann irgendwann der Aufsichtsrat auch gewählt hat und ich dann hier anfangen durfte.
Mhm. Ja, spannend. Genau, und ich glaube, ihr nennt ja auch die Vorgänger, gell? Also ich glaube, die Personen, die diese Funktion nachher haben, mit ihrer Persönlichkeit, die spielen ja auch eine Rolle. Gell? Das merkt man ja auch, dass die beiden Vorgänger auch immer noch eine Rolle spielen. Ich habe die Namen genannt, Rüdiger Rohe und Hans-Werner Künkel. Genau, das hat schon eine Bedeutung, weil wir ja mit Menschen arbeiten. Mhm. Gell? Genau. Ja, kommen wir mal, weil das wollen wir ja auch den Pflegefamilien ein bisschen erklären, dazu, was sind denn die Aufgaben von einem Vorstand? Also was können die Familien, die Pflegefamilien sich da vorstellen? Und zwar auch in der Unterscheidung eurer beiden Schwerpunkte vielleicht. Ich weiß nicht, wer anfangen mag, oder vielleicht kann es auch ein kleiner Dialog zwischen euch sein, wo ich mich mal einen Moment raushalte.
Da müssen wir uns mal ein bisschen angucken. Und ich sage immer gerne, Uli, willst du vielleicht beginnen?
Ja, genau.
Das hat sich schon fast eingespielt. Ja.
Genau, da habe ich jetzt nur drauf gewartet. Bei mir ist es, mir fällt es immer ein bisschen schwerer, genau zu sagen, wofür ich eigentlich zuständig bin. Mhm. Ich bin in unserer Geschäftsordnung zuständig für die strategische Konzeption, strategische Entwicklung der inhaltlichen Angebote im Verein. Ich bin für die meisten Projekte, die wir haben, dann direkt zuständig. Ich bin für die Schulen zuständig, die wir haben. Ich bin für die Personalgespräche mit den Geschäftsbereichsleitungen zuständig. Das ist für mich total schön, weil ich da eben auch eine Menge erfahre, was gerade in den einzelnen Bereichen auch wirklich passiert, an Weiterentwicklung passiert. Ich bin für die Vertretung nach außen, zum Beispiel in unserem Dachverband in der Diakonie Hessen, dann auch der, der zuständig ist, und vieles nehmen wir dann eben auch gemeinsam wahr. Aber mein Schwerpunkt ist, so kann man es ganz grob sagen, die inhaltlich-strategische Ausrichtung, die inhaltlich-strategische Weiterentwicklung des Vereins und der Kontakt zu Dachverbänden mhm. und vielleicht auch so ein bisschen der Hauptkontakt zur Politik.
Mhm. Ja.
Genau, das ist bei mir ein bisschen einfacher, weil alles, was ein BWLer, so sagt man so, locker machen muss, mache ich. Das fängt an mit dem Zahlenwerk innerhalb der Finanzbuchhaltung bis hin zur Personalverwaltung oder der allgemeinen Verwaltung überhaupt. Und das für den gesamten St. Elisabeth-Verein. Und wenn man überlegt, dass wir allein in der Finanzbuchhaltung 20 Köpfe haben, in der Personalabteilung 16 Köpfe, dann weiß man die Dimension dahinter. Strukturen darüber aufzubauen, das ist ganz wichtig. Also als ich hier anfing, hatte der St. Elisabeth-Verein ein Buchhaltungsprogramm. Das war aus meiner Ansicht alles andere als gut, und da musste ein neues System angeschafft werden, unter anderem auch ein Kostenstellensystem, was ganz wichtig ist für die Steuerung einzelner Bereiche. Du kennst es, du hast auch selber manchmal gestaunt, was man so alles entwickeln kann oder sehen kann, wenn es um die Analysen geht hinsichtlich von Zahlen. Mhm. Und wir haben innerhalb unserer Controlling-Gespräche, die wir mit allen führen, zwar die Zahlen im Kopf, wir haben aber auch immer im Kopf die qualitative Arbeit dahinter. Mhm. Und die ist manchmal wichtiger als das, was im Zahlenwerk steht. Klar sind wir uns einig, es muss unter dem Strich zumindest gegen Null gehen, darf keinen Verlust führen. Aber Gewinnorientierung haben wir als Ziel komplett rausgenommen. Mhm. Mhm. Und das macht sich überall bemerkbar in unseren Gesprächen. Auch hier in der Verwaltung ist das so, dass dieser Druck, den man sonst so kennt, den gibt es so nicht. Wir haben den Druck, kriegen wir es auf Null hin. Mhm. Den haben wir schon. Ja. Weil alle Verhandlungen, die wir mit Kostenträgern auch führen müssen, in jeder Richtung, sind nicht einfach.
Mhm. Ja, genau. Mhm. Mich würden zwei Bereiche nochmal interessieren, nämlich einmal den politischen Teil. Jetzt war Nancy Faeser bei uns im Café Salamanca. Welche Bedeutung hat das vor dem Hintergrund dessen, was du vorhin gesagt hast?
Der Kontakt zu Menschen, die politisch aktiv sind, Verantwortung tragen, egal auf welcher Ebene. Bei Nancy Faeser hatten wir das Glück, eine Bundesministerin zu Gast zu haben. Das ist jetzt hier nicht Alltag, sondern eher sind es dann Menschen, die regional oder im Land Hessen Verantwortung tragen, mit denen wir Kontakt haben. Der ist unabdingbar für die Interessenvertretung der Menschen, die bei uns Unterstützung suchen und bei uns Unterstützung finden. Wir können Themen platzieren, die aus dem Alltag der Menschen, die die Entscheidungen treffen, ganz weit weg sind. Das hat man ganz konkret jetzt bei dem Besuch von Nancy Faeser gemerkt. Nancy Faeser hat sich jede Menge Notizen gemacht aus dem Gespräch heraus, ja nicht nur mit mir oder mit uns beiden als Vorstand, sondern auch mit Mitarbeitenden, hat Schwierigkeiten wahrgenommen und hat dann auch gesagt, na, das kann ich ja mit dem Hubertus Heil mal ansprechen, mit dem Bundesarbeitsminister oder mit der Familienministerin mal ansprechen. Eine ähnliche Erfahrung hatten wir mit Angela Dorn, mit der wir in unserer Schule gesprochen haben, die dann auch gesagt hat, ach ja, das Thema nehme ich mal mit ins Sozialministerium und mal mit ins Kultusministerium. Das ist ganz wichtig, da Kontakte zu pflegen, sodass bestmögliche Entscheidungen in der Politik getroffen werden, nicht für uns als Verein, sondern für die Menschen, für die wir eigentlich da sind und für die wir unsere Arbeit tun. Da Lobby zu sein, also so verstehe ich das, meine politische Arbeit, Lobby für die Menschen zu sein, die selber jetzt ihre Stimme aus den unterschiedlichsten Gründen nicht erheben können oder die wenig Gehör finden.
Ja, genau. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo ja auch Matthias, du auch dich einklingst und auch viele GBLer da dann die Ebenen auch zu den vor Ort Handelnden im Grunde suchen.
Ja. Ich würde ganz gerne mal so auf eine Synergie kommen. Mhm. Also, ja. Wir haben jetzt gerade gehört, Uli hat so seinen Schwerpunkt dargestellt, ich habe meinen Schwerpunkt dargestellt. Das ist erstens richtig, zweitens aber nicht ganz. Mhm. Weil im Grunde genommen weißt du, Uli, genauso gut über meine Aufgaben Bescheid wie umgekehrt. Ja. Und wir machen viele Termine auch gemeinsam. Ne? Mhm. Also es wäre jetzt zu einfach und zu platt zu sagen, ja, der Matthias, der macht das alles mit dem Betriebswirtschaftlichen. Nein, auch der Uli ist damit dabei. Ne? Ja. Und so ergänzen wir uns. Wir haben eigentlich 2 Regeltermine pro Woche, aber wir reden täglich miteinander. Mhm. Weil es geht gar nicht anders. Es sind so viele Entscheidungen, so kurzfristig zu treffen, dass wir über Tür und Angel schnell was zusammen beschließen müssen oder wie auch immer Überlegungen anstoßen müssen, damit es in bestimmte Richtung geht. Mhm. Ja, so ist der tägliche Kontakt für uns selbstverständlich geworden.
Ja, genau. Das ist ja der zweite Punkt, über den wir auch reden wollen. Ihr arbeitet ja als Tandem. Mhm. Gell? Und wie ist das denn in der Zusammenarbeit? Wie erlebte ihr das? Und ich kenne das ja mit dem Jens Rohe. Wir arbeiten auch im Tandem. Und klar hat man mal Konflikte. Wie geht ihr damit um? Also wie findet ihr dann sozusagen Lösungen, die zieldienlich sind für den St. Elisabeth-Verein?
Ich schmunzel, das können die Hörer jetzt leider nicht sehen. Aber Konflikte haben wir gar nicht. Mhm. Auch wenn das vielleicht erstmal so theoretisch sein mag, es ist faktisch ganz anders. Mhm. Wir verstehen uns sehr gut. Manchmal ist es so, dass wenn der Uli Gedanken hat, die ich die auch habe, umgekehrt, so dass wir dann selbst auch schmunzeln. Also es ist ein Miteinander, was ich sehr genieße. Ne? Ein gutes, zielführendes Miteinander.
Ja.
Also es kommt uns wirklich zugute, dass wir so aus unterschiedlichen Perspektiven immer auf die Themen gucken. Matthias Bohn hat eine ganz andere Ausbildung als ich, hat auch ganz andere Kontakte, hat ganz andere Berufserfahrungen als ich. Der bringt seine Perspektive ein, ich bringe meine Perspektive ein. Natürlich dauert es manchmal einen Moment, bis wir so in der Diskussion so weit sind, dass wir tatsächlich auch unsere Perspektiven gewinnbringend miteinander verzahnen können. Aber das ist ja völlig normal, weil wir ja nicht der gleiche Mensch sind. Mhm. Aber genau das ist, glaube ich, die Stärke, dass wir aus den unterschiedlichen Perspektiven auch viel lernen können. Und wir haben festgestellt, dass wir gegenseitig sozusagen unsere Hobbys aus der Schule dann auch repräsentieren. Ich war auf einer Schule, die einen wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt hatte und hatte da auch Fächer wie Wirtschaftswissenschaften, Buchführung, Rechtskunde. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht magst du auch noch kurz was sagen.
Ja, und ich hatte als 4. Prüfungsfach im Abitur Religion und hatte auch einen großen Favel im Studium und war da auch in Bibelkreisen mit drin. Aha. Also das ergänzt sich dann.
Ja, klasse.
Genau, so dass wir uns da, glaube ich, auf der einen Seite gut ergänzen, auf der anderen Seite aber auch so ein Grundverständnis für das haben, was der andere, was den anderen bewegt oder so die Perspektive von dem anderen eigentlich auch ganz gut wahrnehmen können und verstehen können.
Mhm. Ja, genau. Das war jetzt für mich sogar eine neue Information. Spannend, lerne ich auch noch was Neues über euch kennen. Ja, schön. Genau. Vielleicht gucken wir mal, gibt es so Aufgaben, die euch besonders viel Freude machen? Das ist natürlich immer schwer, sozusagen da eine Priorisierung reinzukriegen, ist klar. Aber vielleicht gibt es auch aktuell was, was euch besonders viel Freude gemacht. Und ich habe mir so als kleinen Gimmick ausgedacht, vielleicht mag der Uli mal erzählen, was das bei dem Matthias ist und umgekehrt.
Oh, was, nee, das hat mir ja auch Freude gemacht, da kann ich gar nicht sagen, dass das nur dem Matthias Freude gemacht hat, als wir tatsächlich so unsere Visionen und Leitlinien für den Verein entwickelt haben. Das war, glaube ich, für den Matthias ein Höhepunkt.
Du nimmst mir das weg, ne? Ich wollte das Gleiche sagen. Das war wirklich, und wenn man überlegt, wie dieses auch entstanden ist, Bertram, du warst ja dabei, du warst ja auch einer der Mitinitiatoren. Mhm. Mensch, wir brauchen mal Visionen, die haben wir schon längst, die Vision, aber wir haben die für uns behalten. Ja? Und natürlich sind wir jetzt auf den Trip gegangen und sagen, gut, wenn das gewünscht ist, geben die Vision weiter und wir arbeiten richtig dran. Und der Prozess ist jetzt angestoßen, was uns beide sehr glücklich macht. Das ist schon so.
Und was den Matthias auch glücklich gemacht hat, war, dass er tatsächlich mal Finanzierung gut unter Dach und Fach gebracht hat. Das ist auch wirklich ja was, was auch schön ist, wenn man merkt, ah ja, das gelingt. Man kann auch Banken, die ganz anders ja nochmal auf Zahlen und auf Zusammenhänge gucken, die kann man auch mit guter sozialer Arbeit überzeugen. Und das ist eine Stärke von Matthias. Und ich glaube, das macht ihn jedes Mal glücklich, wenn er kommt und sagt, ach, ich habe mit der Bank jetzt das so glatt gezogen. Die waren ganz angetan von dem, was wir vorgestellt haben. Und das erlebe ich ja auch, weil wir tatsächlich auch regelhaft immer mal wieder Gespräche mit allen unseren Banken gemeinsam führen, dass die auch immer mehr von unserer inhaltlichen Arbeit verstehen. Macht ihn, glaube ich, glücklich, den Matthias, wenn das passiert.
Ja, genau. Ah, Uli, da sagst du was. Ne? Also eigentlich ist es so mein Gefühl, versteht mich überhaupt jemand in meiner Arbeit, wenn ich sowas erzähle? Das scheint ja gar keinem zu interessieren. Ne? Jeder sagt, Zahlen müssen stimmen, keine Frage. Aber das ist genau das. Ne? Da lebe ich schon glücklich mit. Das ist schon so. Ja. Aber ich kann auch Uli was zu dir sagen.
Ja.
Was dich glücklich macht, das sind vor allem die Gespräche mit der Basis, ne? Wo du dann die Kontakte suchst, um die Arbeit zu erfahren und glücklich darüber bist, Menschen kennenzulernen, die dir auch frei von der Arbeit erzählen. Und dein Spektrum des Wissens dadurch immer größer wird. Für uns natürlich dienlich. Und wenn du dann zurückkommst von so einem Gespräch und davon berichtest, was ich auch mal sehr schön finde, dann merke ich, du lebst auch davon. Das gefällt mir wiederum und steckt mich an.
Ja. Das ist so. Ich finde gerade spannend bei dieser Sequenz, dass ihr so nahbar mir vorkommt in dem Moment. Also man denkt ja immer Vorstand, gell? So, und ich finde, das macht euch nahbar, weil das ja Dinge sind, wo man einfach spürt, hey, jeder Mensch sucht nach Selbstwirksamkeit und da, wo er auch einen Erfolg feiern kann, auch wenn es nur ein kleiner ist, ein intensives Gespräch mit einer Mitarbeiterin oder ein guter Abschluss bei der Bank. Ja, ist spannend, finde ich das. Ja, also, ja, schön. Das macht euch nahbar.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder. Und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Was glaubt ihr denn sind so, weil wir leben ja gerade in einer echt schwierigen Zeit, ich habe das vorhin noch mal gesagt in einem anderen Rahmen, wo die Herausforderungen wirklich so groß sind, wie sie lange nicht mehr waren, würde ich mal sagen, gesellschaftlich und auch für den einzelnen Menschen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere betreuten Menschen, egal wie alt sie sind. Und genau, wenn ihr das so aus Vorstandsbrille betrachtet, was glaubt ihr sind so die wichtigsten Herausforderungen, wo wir hingucken müssten die nächsten Jahre, wo wir uns darauf vorbereiten sollten? Ich weiß nicht, wer zuerst mag.
Fange ich einfach mal an. Ich glaube, wo wir wirklich hingucken müssen, ist, dass die Individualisierung der Gesellschaft nicht dazu führt, dass es eine komplette Entsolidarisierung in der Gesellschaft gibt. Also das ist eine Tendenz, die ich im Moment wahrnehme, selbst bei Menschen, die politisch interessiert sind und die gar nicht mal irgendwo weit rechts stehen oder so, sondern wirklich in der Mitte der Gesellschaft, dass da langsam eine Entsolidarisierung stattfindet. Das ist was, was mir auch für unsere Arbeit viele Gedanken macht, weil die Menschen, mit denen wir arbeiten, für die wir arbeiten, auf die Solidarität der Gesellschaft angewiesen sind. Da geht es um knallharte Entscheidungen, wie werden Gelder verteilt, wie werden öffentliche Gelder verteilt. Und ohne Unterstützung öffentlicher Gelder können die Menschen nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Das ist was mir unheimlich viel Sorgen bereitet. Natürlich auch das Auseinanderdriften, die Radikalisierung am rechten Rand, das ist was, was mir ganz, ganz viele Sorgen macht. Auch in Bezug auf unsere Arbeit. Nicht, weil unsere Arbeit in Frage gestellt wird, weil wir unsere Arbeit begründen müssten. Das mache ich immer wieder gerne, begründe unsere Arbeit und stell die dar. Davor habe ich keine Angst, sondern die Effekte, die das mit sich bringt und die wir ja auch erfahren. Wir sind ja als Verein auch in Thüringen und Sachsen tätig. Da ist das nochmal eine Spur schärfer, als das hier ist, wenn da Mitarbeitende sich für Menschen mit Behinderungen einsetzen, wenn Mitarbeitende mit Geflüchteten arbeiten, was die auch aus dem eigenen Freundes- und zum Teil aus dem eigenen Familienkreis zu hören kriegen. Das macht mir wirklich Sorgen, dass da die Arbeit für den Menschen, egal woher er kommt oder egal was er an Voraussetzungen mitbringt, in Frage gestellt wird. Das ist das eine. Das andere, was mir unglaublich viele Sorgen macht, ist ein Abschieben von Verantwortung auch von Seiten der Politik, dass keiner mehr bereit ist, irgendwie Verantwortung oder eine fehlende Fehlerkultur, die es da gibt. Natürlich gehen auch manche Projekte schief. Natürlich wird manchmal auch ein bisschen Geld in den Sand gesetzt. Aber diese Angst vor Neuem und dieses ständige, dieser Kontrollwahn und Kontrollzwang, der da ist, der wirklich Kreativität lähmt, der es lähmt, direkt am Menschen sein zu können und wirklich nach den Bedarfen von den Menschen zu gucken, das macht mir wirklich Sorgen, dass das immer weiter zunimmt.
Okay. Das ist ein sehr stark gesellschaftlicher Aspekt dabei.
Ja.
Da kann ich als Volkswirt auch sagen, das macht mir auch sehr viel Sorgen. Da schwinden auch Ressourcen davon. Wir haben aber als Verein auch noch weitere Herausforderungen. Mhm. Das ist der Fachkräftemangel.
Ja.
Und das macht uns auch Sorgen, weil wir immer weniger Fachkräfte finden. Der Markt scheint leergefegt zu sein. Es gibt immer weniger gut ausgebildete Leute, die wir dringend brauchen. Mhm. Ob das die Jugendhilfe ist im pädagogischen Bereich oder die Pflege in der Altenhilfe. Mhm. Da müssen wir auch komplett neue Wege gehen, bis hin, dass jetzt einer unserer Geschäftsführer nach Marokko geflogen ist, um dort Auszubildende zu requirieren, die dann bei uns in der Altenhilfe tätig sind. Außergewöhnlicher Schritt. Wir haben aber schon welche gefunden, die auch das Land Marokko verlassen und bei uns arbeiten werden. Mhm. Ob wir diesen Weg weitergehen können, müssen, das ist wirklich eine Herausforderung für uns. Ich sehe eine weitere Herausforderung an unsere Babyboomer-Generation, die dann letztendlich tatsächlich in Rente gehen wird, in der Versorgung dieser Generation und unsere Aufgabe, die wir damit auch haben, ne? Sprich Stichwort hier unsere Altenhilfe. Das wird ein Punkt sein. Und natürlich auch eine ganz andere Generation, die heranwächst. Also Stichwort ist die Z-Generation. Wie gehen wir im Verhältnis mit der Babyboomer-Generation um? Was bedeutet das für die Arbeit? Und das sind Bereiche, an die wir uns kümmern müssen und das auch schon tun.
Mhm. Ja. Da möchte ich mal ganz kurz einhaken.
Gerne.
Natürlich macht mir das auch Sorgen. Aber warum habe ich das nicht gesagt? Weil ich direkt von einem Einführungsseminar für Anerkennungspraktikantinnen und Praktikanten gekommen bin und da ganz tolle Menschen kennengelernt habe, die sich den St. Elisabeth-Verein ausgesucht haben, um hier ihre Ausbildung dann zu beenden. Und das, was ich da an Rückmeldungen auch bekommen habe, mir zeigt, erstens, es gibt noch zu wenige, aber es gibt noch Menschen, die sich in sozialer Arbeit engagieren wollen, auch beruflich engagieren wollen. Mhm. Und zum anderen, ja, wir müssen qualitativ gute Arbeitsplätze bieten. Wir können es auch, wir müssen an manchen Stellen besser werden, aber es ist, die Sorgen werden nach so Terminen manchmal ein bisschen geringer, weil ich denke, ja, die Menschen sind da, die wollen was von uns, die können auch ganz gut artikulieren, was die brauchen. Mhm. Und das macht richtig Spaß, mit denen zu arbeiten und die kennenzulernen und daraus dann die Konsequenzen zu ziehen. Und Pflegefamilien ist ja das beste Beispiel. Ich finde das bemerkenswert, was Bertram, Jens und das ganze Team eigentlich immer wieder schaffen. Überall wird über den Mangel an Pflegefamilien geklagt Und dennoch schafft ihr es immer wieder, Menschen zu motivieren, Menschen zu begeistern, eben durch eine qualitativ hervorragende Arbeit, die gemacht wird, durch qualitativ hervorragende Angebote, die es sich auch tatsächlich vom Standard deutlich abheben. Ich glaube, das muss, das seid ihr ein Vorbild für viele, auch die Pflegefamilien als Ganzes ein Vorbild für viele, aber ich glaube, das muss so noch viel stärker in die Köpfe. Es kommt niemand von selber zu uns, sondern wir müssen gucken, wie schaffen wir qualitativ wirklich herausragende Momente und Bedingungen, dass Menschen sich dafür interessieren, beim St. Elisabeth Verein, nicht für den St. Elisabeth Verein, sondern für Menschen zu arbeiten.
Klar. Ja, spannend. Ja, genau. Ich finde schön, wie sich das ergänzt, auch jetzt im Gespräch, was ihr beide sagt. Und dass beide Teile drin sind, nämlich so ein ganz gesellschaftspolitischer Aspekt. Und du hast nochmal so die konkreten, die uns sozusagen im Operativen auch beschäftigen, benannt. Und ich glaube, beides ist total wichtig, weil beides braucht's ja letztendlich, gell? Und ich glaube, wenn Menschen spüren, dass wir uns eben auch politisch engagieren für die Menschen, die wir betreuen, dann kann das auch eine Motivation sein, bei uns zu arbeiten oder bei uns Pflegefamilie zu werden, weil wir ja was tun sozusagen, weil wir uns für sie einsetzen auf einer höheren Ebene. Und ich glaube, das ist auch eine große Aufgabe, die gerade den Leitungskräften, aber auch im Kleinen dann dem Mitarbeiter vor Ort, der mit dem Jugendamt zu tun hat, da spielt das einfach eine große Rolle.
Mhm. Ja.
Ja, genau. Uli, du hast schon angedeutet, Pflegefamilie, das war schon der Wink mit dem Zaunfall sozusagen zum nächsten thematischen Schwerpunkt. Genau, ich will euch zuerst mal fragen, was habt ihr für vielleicht auch persönliche Bezüge zu Pflegefamilien? Vielleicht ja. Du, Matthias, wir denken, glaube ich, an das Gleiche.
Ja, wir denken an das Gleiche. Ja. Damals der Rüdiger Ruhe, Vorstand, hatte, als ich dann anfing zu arbeiten, zu mir gesagt, Matthias, du müsstest mal die Pflegefamilien ganz anders kennenlernen. Das ist was Besonderes. Und ich habe gesagt, na ja, Pflegefamilien, was Besonderes. Das konnte ich schon nachvollziehen, weil ich mich damals für eine eigene Pflegefamilie beworben habe, beim Landkreis hier. Und letztendlich es nicht zur Übernahme von Kindern kam, weil ich gemerkt habe, wenn ich die Kinder übernehme, dann habe ich auch mit Aufgaben zu tun, denen ich, glaube ich, nicht gewachsen bin. Und da war so ein Gefühl da zu den Kindern, die ich dann gesehen habe, Mensch, da gibt es auch eine Herkunftsfamilie. Und die Arbeit mit der Herkunftsfamilie konnte ich mir nicht vorstellen. Ich fand es als belastend und dachte mir, die Menschen, die damit zu tun haben, da ziehe ich den Hut vor, die müssen einiges leisten. Der Rüdiger sagte es aber anders. Der sagte, ja, das ist ein Aspekt, du musst mal fühlen, die Menschen. Sag ich, okay, wie soll ich die denn fühlen? Ja, es gibt ja eine Tagung der Pflegeeltern Väter. Und hatte mich dann eingeladen, damals in Richtung Edersee. Ich sollte mal dran teilnehmen, als Teilnehmer von so einer Veranstaltung. Und da habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Da war ich dann auch und fand das hochspannend. Also mit Männern zu tun haben, die dann sich zusammen zu Themen natürlich geäußert haben, aber auch Wanderungen oder andere Dinge unternommen haben, wo der Rüdiger immer gesagt hat, Schweiß verbindet euch auch. Und so war das auch. Und das ist bis heute, und das ist Jahre her, sind Freundschaften da entstanden, die ich gar nicht missen möchte. Und die Väter, die haben mir Sachen erzählt über ihre Tätigkeiten innerhalb der Pflegefamilie, wo ich sage, ja, finde ich ganz toll, gut, Matthias, dann wäre ich nicht gewachsen gewesen. Bin froh, dass es euch gibt.
Ja, toll. Also eine ganz nahe persönliche Erfahrung, die dich auch in Beziehung gesetzt hat im Grunde zu den Pflegevätern.
Absolut.
Und das hat nochmal was verändert im Grunde auch bei dir. Also auch sozusagen, was die Anerkennung auch der Aufgabe angeht, die Pflegefamilien auf sich nehmen sozusagen. Ja, spannend. Genau, Uli, wie ist das bei dir?
Bei mir sind in meinem Freundes- und Bekanntenkreis tatsächlich vor allem aus meiner Fulda-Zeit auch Familien, die als Pflegefamilie ein Kind, manchmal auch zwei Kinder, in die eigene Familie dann mit aufgenommen haben dann dabei. Und da habe ich über diese Beziehung vieles gesehen, was sehr gut funktioniert. Habe nochmal auch gesehen, was schief gehen kann, wenn die Begleitung nicht gut ist. Also das war tatsächlich in einem Fall so, da musste ein Pflegeverhältnis auch beendet werden, bei dem ich mittlerweile glaube, wenn die Familie bei uns angedockt gewesen wäre, wäre das überhaupt nicht so weit gekommen, weil da einfach ganz viel an Unterstützung und an Rückhalt vom öffentlichen Träger auch gefehlt hat und nicht geleistet worden ist. Das hat damals der Familie auch sehr leid getan für das Kind und hat sehr weh getan. Und wir haben viele Gespräche, ich dann als Pfarrer und das als meine Gemeindeglieder und Freunde dann auch geführt, was das mit denen gemacht hat, dass sie da das auch als persönliches Versagen erlebt haben, dass ein Kind auch aus ihrer Familie wieder rausgegangen ist, was sie gerne gehalten hätten, was aber nicht zu halten war. Waren aber auch schöne Erlebnisse bei Familien dabei, wo ich dann auch erlebt habe, die Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, wenn ein Kind zu den leiblichen Kindern mit dazukommt, wie da die Familie auch aneinander und miteinander wachsen kann und wie da auch zwischen den leiblichen Kindern und den Pflegekindern Beziehungen entstehen können, die am Ende manchmal besser sind als zu den eigenen leiblichen Geschwistern. Trotz des Wissens, dass das eben nicht das Geschwisterkind im leiblichen Sinne ist und trotz der Kontakte, die zur Herkunftsfamilie auch da sind. Also das waren meine Erfahrungen mit Pflegefamilien, die tatsächlich so eher zufällig auf der Freundschafts- und Bekanntschaftsebene dann.
Genau, dadurch aber auch intensiv, gell? So verstehe ich das. Also du hast auch mitgefühlt im Grunde die Gefühle, die dann da auch eine Rolle gespielt haben, im Positiven wie aber auch im Schwierigen. Genau. Mir fällt gerade ein, ich habe letzte Woche gesprochen mit einer Pflegemutter, die geforscht hat zu dem Thema, welche Auswirkungen hat es denn auf die leiblichen Kinder? Und mit der habe ich über ihre Ergebnisse gesprochen. Und das Spannende, das will ich hier gerne mal in dem Rahmen sagen, und ich verlinke das dann auch in den Shownotes, ist es wirklich so, dass sie gefunden hat, dass 84% der leiblichen Kinder das super klasse finden, dass sie Pflegekinder zu Hause hatten. Und nur 16% sagen eher, ja, da gab es Schwierigkeiten. Und wenn sie dann in die Tiefe geguckt hat, dann hat man gesehen, dass da Familien eben dann auch alleine waren oder dass im Grunde der Ausweg, der Ausstieg sozusagen von dem Pflegekind zu lange rausgezögert wurde und damit der Druck auf die leiblichen Kinder einfach zu groß war. Finde ich hochspannend. In meiner Biografie ist das ja so ähnlich. Ich bin mit Kinderdorfkindern groß geworden und habe deswegen den Beruf gewählt, den ich gewählt habe. Also, und das sehen wir auch. Und ich würde auch noch mal verlinken, ein Gespräch mit einer leiblichen Tochter, die mit Pflegekindern groß geworden ist und heute bei uns im Projekt Kernbach auch Sozialarbeiterin ist, die Mareike Droste. Das würde ich auch noch mal verlinken, weil das spannend ist. Da wird der Kreis so wieder, der schließt sich so wieder, weil das ist echt auch der Unterschied, dass das so was Emotionales ist, wenn man mit Familien zu tun hat, gell? Und dass das so Auswirkungen auch auf einen selbst hat. Und ihr habt das ja gerade in eurem Rahmen auch so beschrieben und geschildert. Ja, genau. Was ist denn aus Sicht eines Vorstandes das Besondere an Pflegefamilien? Was würdet ihr sagen? Auch vor dem Hintergrund dessen, was ihr gerade gesagt habt.
Das Besondere ist für mich, dass sich Menschen wirklich freiwillig damit auseinandersetzen, wie es ist, ein Kind bei sich aufzunehmen, das eben nicht das leibliche eigene Kind ist, diesem Kind Perspektiven zu eröffnen, mit allen Konsequenzen, die das hat. Und das nicht als Profi, der dafür bezahlt wird, sondern als Mensch, der ja eine ganz andere Profession hat und ein ganz anderes Leben hat, das ist für mich was ganz Besonderes. Also dass das nicht weder gezwungen ist, noch auch erzwungen werden kann, sondern dass das was ist, was vollkommen auf Freiwilligkeit beruht und für mich nochmal einen ganz anderen Status hat als die Professionalität, die dahinter steckt. Die Fähigkeit, sich, also ein Gefühl für Nähe und Distanz zu entwickeln, das nochmal ganz anders ist als in einem hochprofessionellen Verhältnis. Das ist für mich wirklich das ganz Besondere, die ganz besondere Herausforderung und Chapeau bei allen, die das machen. Ich finde das extrem bewundernswert und eben aus eigener Erfahrung auch ganz wichtig, dass die Menschen, die das wirklich für sich als Lebensentwurf auch haben, dass die eine sehr, sehr gute Bekleidung haben, um ihrer selbst und um der Kinder willen, und es geht.
Genau das, Uli, das ist mir in der Form so begegnet. 18 Jahre kenne ich jetzt die Pflegeväter, die heute noch aktiv sind und genau mit der Intention das auch tun. Um das zu spüren und zu sehen auch, wie die mit den Kindern umgehen. Einige haben sie auch mitgebracht, die Kinder. Das bewundere ich. Und auch so, gerade mit meinem Background zu sehen, schade, ich kann es nicht so. Manchmal bedauere ich das. Gut, ich habe auch eigene Kinder. Ja. Aber im Grunde genommen, es ist einfach nur gut. Richtig gut und bewundernswert.
Stimmt, ja. Genau, ich überlege gerade, ob ich überhaupt die nächste Frage stellen will, weil das irgendwie, ich fand das gerade so dicht einfach und so auf den Punkt von euch beiden. Danke dafür, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiges Bekenntnis wirklich von euch als Vorstand zu den Pflegefamilien, ganz generell in Deutschland, aber eben auch zu unseren Pflegefamilien. Vielen Dank dafür, ja. Kommen wir zum Ende. Ich habe ja so eine Abschlussfrage, nämlich einmal, was würdet ihr denn Pflegefamilien, die überlegen, Pflegefamilie zu werden, mit auf den Weg geben wollen, also sich ermutigt zu fühlen, sozusagen diesen Weg weiterzugehen? Matthias?
Es geht nicht ums Geld. Aha, ja. Also natürlich bekommen auch die Pflegefamilien Geld, das darf man ja auch nicht so unterm Tisch fallen lassen. Meiner Ansicht nach zu wenig, da müssen wir auch mehr für kämpfen. Das tut ihr ja auch dafür. Ne, wenn man überlegt, seit 12 Jahren einen selben Satz zu haben, ist viel zu wenig, da muss was getan werden. Wird auch, denke ich, passieren, das ist dann auch gut so. Ne, mit dem Herz. Du kennst das ja, was ich immer sage, es gibt Kopf, Herz und Bauch. Mit dem Kopf ranzugehen, ja, kann man machen, dann scheitert es meistens an, es gibt zu wenig Geld. Nein, man muss mit dem Herz und mit dem Bauch fühlen. Ne? Und wenn man das so innerlich hat, und sagt, ich mache das aufgrund dieser Entscheidung, dann ist das der richtige Weg. Und ich kann eigentlich nur die Menschen auffordern, schaut nach, wie schlägt euer Herz, wie ist euer Bauchgefühl dabei und entscheidet dann. Und lasst den Kopf erstmal weg und seht zu, wie er begleitet wird. Und wir haben eine gute Begleitung. Ich denke an die Berater, ich denke an die Akademie, die Pflegeakademie. Das ist eine gute Sache. Es ist für die Menschen, die es dann wirklich so entscheiden, die richtige Entscheidung.
Ja.
Witzig, dass ich an der Stelle ein bisschen anders den Akzent setzen würde als Matthias, aber so unterschiedlich sind wir halt, das wissen wir auch voneinander. Ich würde sagen, nee, schaltet euren Kopf nicht aus, sondern seht zu, dass Kopf, Herz und Bauch so in Einklang kommen. Ja. Also mein Tipp ist, seid ehrlich zu euch selbst, seid ehrlich, ganz ehrlich zu euch selbst in eurem tiefsten Innern mit Kopf, Herz und Bauch. Was sind eigentlich eure Motive dafür? Hinterfragt euch selber, sprecht mit Leuten, die euch gut kennen darüber. Lasst euch von denen eine Rückmeldung geben. Es geht um euch, es geht um euren Lebensentwurf, es geht aber eben auch um den Menschen, der zu euch kommt und der euch dann auch wirklich braucht und der euch fordert. Macht euch das bewusst, so wie mein Kollege das ja eben auch für sich gesagt hat. Das war ja eine gute Entscheidung, dass man sagt, nee, bei aller Liebe für Kinder, die ich habe und auch bei allem Engagement für meinen Beruf, den ich habe und für die Sache, die ich habe, ich merke, für mich persönlich ist das nicht der richtige Weg. Deshalb, also das allererste, seid ehrlich zu euch selbst. Schlaft eine Nacht drüber, macht das nicht aus einem Affekt heraus, sondern sucht euch Beratung in jeder Hinsicht. Und das ist das Tolle jetzt an euch, Bertram, und deine ganzen Kolleginnen und Kollegen, die ich jetzt stellvertretend einfach mal mitten meine, dass ihr ja diese Beratung anbietet. Also nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt, euch Beratung zu suchen. Nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt, euch Unterstützung zu suchen. Und vor allem versucht nicht alles allein zu machen.
Ja, genau.
Sondern auch dann, wenn das Pflegekind da ist, bleibt ehrlich zu euch, bleibt ehrlich zu dem Kind und versucht es miteinander zu gestalten und nicht nehmt nicht alles auf euch allein. Kein Mensch allein kann alles schaffen, sondern erst im Miteinander entsteht wirklich was Gutes. Und dann könnt ihr wirklich super tolle Erfahrungen machen und könnt ihr wirklich für euch und für die Menschen, die euch anvertraut sind, richtig Gutes machen.
Ja, es korrespondiert wieder so für mich, was ihr beide sagt, so gut miteinander und erinnert mich an ein Seminar, was ich heute Morgen gegeben habe mit Pflegeeltern. Und da war das auch Thema, dass quasi diese drei Ebenen eine ganz große Rolle spielen. Und was ich bei all diesen Pflegefamilien auch von uns spüre, ist immer, und das spüre ich auch bei anderen Pflegefamilien, nicht nur bei unseren, dass eben genau diese Freiwilligkeit, dass das ein unheimlicher Motor ist. Und nicht umsonst sind auch viele Pflegefamilien religiös und haben nochmal für sich einen anderen Bezug zum lieben Gott. Und das finde ich gut. Ja, wir haben 2/3 unserer Pflegefamilien, würde ich sagen, haben da eine Affinität zu. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass sie einfach das Gefühl haben, sie haben noch Platz für ein anderes Wesen, für ein kleines Kind, für ein Baby, den sie verschenken können. Und ich glaube, das macht uns aus. Und was mich besonders freut in dem, was ihr sagt, ist, dass das für mich so emotional andockt an dem, was auch ich emotional bei Pflegefamilie spüre. Also das heißt, trotz der Ferne von euch zu den Pflegefamilien, habt ihr eine Idee davon, was da emotional notwendig und wichtig und zu ermutigen ist sozusagen. Und daraufhin habt ihr einen Hinweis gegeben. Das ist sehr schön. Genau. Noch eine Frage zu den Pflegefamilien, die wir haben oder die es in Deutschland gibt. Und wir haben ja so um die 60.000, 65.000 Pflegefamilien in Deutschland, wo im Moment so ungefähr 90.000 Pflegekinder leben. Das nochmal so am Rande. Was würdet ihr denen gerne als Ermutigung mitgeben, dass sie gut weitermachen können?
Nicht aufgeben.
Nicht aufgeben.
Das hätte ich sofort auch so.
Ja, genau.
Also mein absoluter Lieblingsspruch aus der Bibel ist, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Mhm. Und das würde ich den Religiösen auf alle Fälle gerne mitgeben und den Nicht-Religiösen zumindest das mit Kraft, Liebe und Besonnenheit, ob jetzt Gott der Grund ihres oder ihre Kraftquelle ist oder ob sie sich eine andere Kraftquelle suchen, dass es so auf diesen Dreiklang ankommt, so dass man weiß, ja, ich habe das, ich habe Kraft, ich habe Liebe, sonst könnte ich das überhaupt nicht machen. Genau. Aber eben auch so dieses Moment der Besonnenheit. Also jetzt auch mal zurücktreten zu können, nochmal draufschauen zu können. Das ist total wichtig. Aber traut euch und macht's. Mhm. Und macht's. Und traut auch den Netzen, die ihr habt.
Ja.
Wir haben viele Kinder in Deutschland.
Ja.
Wir haben viele Kinder, die in Not sind. Mhm. Viele Kinder, die es wünschen, in Familien zu leben. Mhm. Gebt denen eine Chance.
Ja, schön. Herzlichen Dank euch beiden. Ich bin, warm erfüllt, will ich mal sagen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank dir, Bertram, dass wir heute hier zu Gast sein durften.
Ja, danke, Bertram.
Gerne. Macht's gut.
Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.